Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Jonas Rehse herzlich willkommen. Das vorletzte Sportgespräch in diesem Jahr, heute zum Thema Rassismus im Fußball. Denn offensichtlich hat der Fußball momentan ein recht deutliches Rassismusproblem. Spieler werden als Neger oder Bimbo beschimpft und beleidigt, sei es beim Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Wolfsburg oder der englischen Mannschaft in Bulgarien und Serbien. Die Vereine in Italien und England haben ebenfalls mit Rassisten und Fremdenfeinden in den Fangruppen zu kämpfen. Und in Deutschland äußert sich in dieser Gemengelage ausgerechnet der Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke 04, kolonialistisch und diskreditiert die Bewohner eines ganzen Kontinents. Und in Berlin hat vergangene Woche die B-Jugend von Hertha BSC Berlin ein Spiel wegen rassistischen Anfeindungen gleich ganz abgebrochen. Das nur ein kleiner Ausschnitt aus vielen Geschehnissen zu diesem Thema. Warum ist das so? Wie konnte es so weit kommen und was lässt sich dagegen tun? Das möchte ich heute besprechen mit folgenden Gästen. Pablo Thiam, ehemaliger Bundesligaspieler in Köln, Stuttgart, München und Wolfsburg und heute Nachwuchsleiter und Integrationsbeauftragter beim VfL Wolfsburg. Außerdem mit Monika Lazar, Bundestagsabgeordnete der Grünen und für die Fraktion Sprecherin für Sportpolitik und für Strategien gegen Rechtsextremismus. Beide sind aus Berlin zugeschaltet. Und ebenfalls in dieser Runde Susanne Franke, die Stimme der Fans sozusagen in dieser Runde, Vorstand der Schalker Faninitiative und seit Jahren dort engagiert im Kampf gegen Rechts. Ihnen allen herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Und guten Tag.
Danke, dass wir hier sind.
Herr Thiam, Sie sind der Einzige in der Runde, der Rassismus im Stadion selbst erfahren hat, wahrscheinlich mehrmals. In den 90er Jahren haben Sie Ihre Bundesliga-Karriere begonnen. Damals war der Fußball noch nicht ganz so international wie heute. Wie war das damals? Wie sehr waren Sie Anfeindungen ausgesetzt?
Ich glaube, dass es mittlerweile eine ganz andere Nummer ist, wenn ich das so vergleichen kann zu dem, was früher passiert ist. Zu meiner Zeit war es halt so, dass es nicht viele farbige Spieler gab in den jeweiligen Mannschaften. Insofern konnte man eine gewisse, nicht Aversion, aber gewisse Feindlichkeit damit erklären, dass man versuchte, die gegnerische Mannschaft zu verunsichern. Das hat sich irgendwann ja potenziert, als die Mauer gefallen ist und natürlich immer mehr ehemalige DDR-Mannschaften auch in der Bundesliga gespielt haben. Da hat man das vermehrt gespürt. Allerdings ist sehr viel dagegen getan worden und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass mit den Jahren das Ganze besser geworden ist. Der Fußball ist internationaler geworden. Fast jeder Bundesliga-Verein, überhaupt jede Mannschaft hat farbige, ausländische Spieler in den Reihen. Insofern war die Entwicklung sehr positiv. Der DFB und die DFL haben Kampagnen gestartet, die auch sehr wirksam waren innerhalb der Vereine und innerhalb der Mannschaften. Aber was wir seit ein paar Jahren erleben, ist einfach ja die Sprachkultur, die in der Politik begonnen hat und mittlerweile beim einfachen Volk angekommen ist und im Prinzip ja einen Querschnitt der Gesellschaft darstellt. Insofern wird man nicht nur auf der Straße beschimpft, nicht nur von Politikern beschimpft, sondern auch mittlerweile sogar in der B-Jugend bei Jugendspielen beschimpft. Und das ist eine Entwicklung, die sehr, sehr ärgerlich ist und dramatisch in meinen Augen.
Also Sie sagen, es hat sich verschlimmert und verschärft. Wie sind Sie damals damit umgegangen? Haben Sie das damals eher auf die leichte Schulter genommen?
Damals war es so, dass man ja wusste, wo man hingeht, wenn man im Osten jetzt gespielt hat. Die haben weniger mit Farbigen zu tun gehabt. Das konnte man irgendwo noch kanalisieren und immer in eine Ecke schieben beziehungsweise als Einzelmeinungen titulieren. Durch die Tatsache, dass dann auch diese Mannschaften irgendwann farbige Spieler zu sich genommen haben und im Prinzip die Fans gesehen haben, dass in jeder Mannschaft farbige Spieler spielen, hat sich das dann ein Stück weit gelegt. Ich persönlich habe gute Leute um mich gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, die mich ein Stück weit aufgefangen haben, mit denen man das Thema besprechen konnte. Und ich war von der Persönlichkeit und vom Werdegang so, dass ich Glück hatte, selbstbewusst genug zu sein, die Themen auch für mich aufzuarbeiten, ohne dass da was hängen geblieben ist. Diese Chance oder das Glück hat leider nicht jeder.
Sie haben jetzt mehrmals den Osten angesprochen. Haben Sie das Gefühl, das ist dort zumindest früher ein spezifisches Problem gewesen? War es dort schlimmer jetzt als im Westen?
Für mich persönlich, die Themen, die ich erlebt habe, sei es in den 90er Jahren als Spieler oder auch in der jüngeren Vergangenheit, war es vermehrt im Osten. Wie gesagt, ich bin keiner, der jetzt da spalten möchte oder wer mich kennt, weiß, dass mir das fernliegt. Mhm. Aber das ist nun mal die Tatsache gewesen und das spiegelt sich aber auch in unseren Wahlergebnissen und sonstiges weiter.
Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort, Frau Lazar. Herr Thiermann hat auch schon gerade gesagt, der Fußball ist da vielleicht auch nur Abbild der Gesellschaft. Würden Sie das so unterstützen?
Also der Fußball bildet einen Teil der Gesellschaft ab und würde nicht sagen, das ist unbedingt ein Spiegelbild. Aber im Fußball treten eben, würde ich eher sagen, bestimmte Probleme besonders deutlich und auch sehr intensiv und hart an die Oberfläche. Und da ist der Fußball für manche auf alle Fälle quasi ein Ventil, wo sie sich am Wochenende als Zuschauer und Fans abreagieren können. Und ich habe den Eindruck, dass es in den letzten Jahren durch verschiedene Maßnahmen, auch von Politik und von den Fußballverbänden, schon besser geworden ist. Das heißt aber nicht, dass nichts mehr passiert. Und gerade die Vorkommnisse, die Sie gerade angesprochen haben in der letzten Zeit, zeigen ja, dass es nach wie vor immer noch ein Problem gibt. Ich habe so das Gefühl, dass es in den oberen Ligen eher weniger geworden ist und dass das Problem sich jetzt eher in den unteren Ligen Bahn bricht, mhm, nach wie vor.
Also Sie haben jetzt nicht das Gefühl, wie Herr Thiam, dass es schlimmer geworden ist?
Also ich fand, dass es so in den 80er, 90er Jahren heftiger war. Nun stand ich ja nicht irgendwie als Spieler da auf dem Platz, sondern habe das dann immer eben in den Medien mitbekommen. Aber ich habe so das Gefühl, dass es in den letzten Jahren wirklich besser geworden ist. Aber nicht einfach, weil es besser geworden ist, sondern weil sich verschiedene Bereiche in der Gesellschaft, sowohl im Fußball als auch in der Politik, aber eben auch von den Fans weiterentwickelt haben und dass es eben gezielte Förderung und gezielte Projekte gibt, wie zum Beispiel die verschiedenen Fußball-Fan-Projekte, die ja in vielen Fußballvereinen sozialpädagogisch wichtige Arbeit machen und die vor allem Wert auf Prävention legen, aber eben auch die Fußballverbände haben teilweise sehr langsam reagiert. Also ich selber komme ja aus Sachsen und ich weiß noch, wenn ich so vor 10, 12 Jahren den Sächsischen Fußballverband auf gewisse Rassismus- und Diskriminierungsprobleme in den eigenen Reihen, also im Sächsischen Fußball, angesprochen habe, da war sehr viel Ablehnung und das hat sich durchaus verbessert.
Frau Franke, Sie sind von der Schalker Faninitiative regelmäßige Stadionbesucherin. Teilen Sie den Eindruck, in der Kurve kriegen Sie ja wahrscheinlich nochmal ganz andere Dynamiken mit. Wie würden Sie sagen, wie hat sich der Rassismus in den letzten Jahren entwickelt? Wie ist der Stand jetzt? Ist es schlimmer geworden?
Ich glaube nicht, dass wir überhaupt Vergleichszahlen haben, ob es schlimmer geworden ist.
Das ist vielleicht auch ein Problem, es gibt keine Zahlen dazu.
Genau, genau. Und von der Wahrnehmung her waren die 80er Jahre und 90er Jahre sicherlich völlig andere. Und als Fan kann ich nur sagen, deutlich brutalere, auch in normalen Bundesligaspielen. Was sich verändert hat, und jetzt möge mich keiner schlagen dafür, dass ich was Positives sage, ist die Tatsache, dass überhaupt darüber berichtet wird. Das heißt, dass unser Anspruch überhaupt da ist, das nicht zu tolerieren. Kann sich irgendwer vorstellen, dass 1992 jemand über einen rassistischen Vorfall in der Regionalliga berichtet? Das tut heute der Sportteil der Süddeutschen Zeitung. Das ist aber auch eine zivilgesellschaftliche Veränderung. Die Schalker Faninitiative wird von keinem wirtschaftlich unterstützt. Wir sind 92 gegründet, weil wir es nicht mehr ertragen konnten. Ja, weil wir das, was Herr Thiam erlebt hat, nicht mehr ertragen und mittragen wollten und uns da gezeigt haben. Dafür sind wir auch ordnungsgemäß angefeindet worden von Fans. Das war in den 90er Jahren sehr brutal. In den 2000ern glaubten wir, wir hätten Boden gewonnen. Wir hätten gemeinsames Menschenbild und müssen jetzt feststellen, wir haben kein gemeinsames Menschenbild. Und dieser Chauvinismus ist für mich ein Grundübel, weil der nicht nur Rassismus generiert, sondern Antiziganismus, Antisemitismus, Homophobie. Mhm. Und das ist Chauvinismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und das ist unser Problem, glaube ich.
Und würden Sie da den Vorrednern zustimmen, dass sich da viel getan hat jetzt in den vergangenen Jahren, vor allen Dingen jetzt auch auf Fanseite? Sie haben gesagt, das ist eigenes Engagement, aber hat sich zumindest auch in den Vereinen was getan, in den Verbänden?
Ganz sicherlich hat der DFB als der größte Sportverband, eine ganze Menge getan, unter anderem mit der DFB Kulturstiftung, ganz, ganz sicherlich mit dem Julius-Hirsch-Preis, Klammer auf, den wir 2017 gewinnen durften. Das ist eine ganze Menge. Diese ganze Menge erreicht aber natürlich sehr oft Gleichgesinnte. Und das ist ein Riesenunterschied. Es ist großartig und ich freue mich auch immens darüber. Das hat aber nicht viel mit der Kurve zu tun. Mhm. Mit der Kurve, da braucht es eben Fans. Und da machen, stimme ich Ihnen zu, Frau Lazar, die Fanprojekte. Ich kenne sehr viele großartige Jobs zumeist. Und am Ende brauchen wir aber eine Zivilgesellschaft, wo Fans in der Kurve zu jemandem sagen, du bist doch wohl bescheuert, halt die Schnauze. Also down to earth, sofort reagieren, genauso wie sofort in Paderborn man doch Tönnies hätte zusammenpfeifen müssen.
Mhm. Ja? Auf den Fall Tönnies kommen wir gleich noch, ja.
Ich weiß, aber ich will den auch nicht größer machen. Mhm. Ich will damit nur sagen, neben allem anderen braucht es on the spot, in dem Moment muss man sich umgucken, sich Verbündete suchen, drauf gucken und sagen, das, was du tust, ist großer Mist. Mhm. Und das tolerieren wir hier nicht.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und auch Frau Lazar vorher, könnte man ja fast den Eindruck bekommen, dieses Problem ist gar nicht so groß. Aber mein Eindruck ist ja schon der, dass sich gerade in der jüngsten Vergangenheit die Vorfälle doch sehr gehäuft haben, oder? Vielleicht Herr Thiam, was meinst du?
Ja, mit Sicherheit. Also man darf die Rolle der Politik oder die Entwicklung in der Politik nicht vernachlässigen. Ich gebe recht, in den 90er waren das Einzelfälle, etwas vielleicht brutaler, weil man oft als Einzelner in einer Mannschaft, sage ich mal, betroffen war. Darüber wurde nicht viel gesprochen. Man hat einem gesagt, Mensch, da musst du drüber stehen, du weißt ja, wir sind nicht so. Und so hat man die Sache im Prinzip bearbeitet. Und wie ich eben gesagt hatte, hing das ganz davon ab, was man selber für ein Charakter war, was man für eine Persönlichkeit war, ob man das gut verkraftet hat oder nicht. Nur die Rolle der Politik, wenn wir die Entwicklung sehen, und das ist für mich, das läuft ganz klar parallel. Wenn Politiker sich hinstellen, Leute diffamieren, Leute beleidigen, ne, in einer Art und Weise, die mittlerweile selbstverständlich ist, führt das dazu, und ich lasse mal die Bundesliga raus aus der Nummer, da sind Profis, die werden bezahlt, das ist ein Geschäft, das kann man irgendwie noch verkraften, aber dass man in der B-Jugend Bundesliga, wo junge Menschen, die sind 16, 15 zum Teil, spielen, plötzlich Beleidigungen fallen. Das ist etwas, was wirklich noch eine ganz andere Dimension darstellt. Ne? Und dann geht das weiter. Dann geht das in die Bezirksligen, in die Landesligen. Also da, wo wirklich der Autonomalverbraucher Fußball spielt, aus Spaß und Vergnügen. Diese Tonart, dieser Tonfall hat damit zu tun, dass wir auch in der Gesellschaft über uns, die Politiker, die Leute, die uns eigentlich anführen, müssten auch mittlerweile einen Umgang miteinander haben, den man nicht mehr vertreten kann. Und das kann man einfach nicht voneinander trennen.
Mhm. Ja, was fordern Sie da, wenn Sie die Politik schon ansprechen? Was kann man dagegen tun?
Also angefangen in der Politik über die Vereine finde ich, dass man viel mehr, also viel stärker auch eine Position beziehen muss. Es müssen einfach Themen geben, bei denen man keine Toleranzgrenze setzt. Ja. Das ist, wo man sagt, das ist ein No-Go und das geht nicht. Es gibt nicht ein bisschen schlecht oder ein bisschen mehr schlecht. Nein, es geht einfach nicht. Mhm. Und das haben wir versäumt. Man kann die Parteien natürlich auch erwähnen, so wie die AfD aufgetreten ist. Ich habe sehr viele Interviews gelesen, sehr viel mir Interviews angehört. Also als Ausländer wird einem da bange. Mhm. Ne? Wenn das ja die Art und Weise ist, wie man plötzlich übereinander reden kann in Deutschland, dann wird einem bange. Und das geht ja weiter. Das ist nicht nur Deutschland.
Frau Franke hatte sich gerade gemeldet, ja?
Ich nickte Ihnen zu, Herr Thiam. Ich wollte auch vorhin nicht darauf hinweisen, dass es nicht schlimm sei oder weniger schlimm, sondern nur, dass wir gleichzeitig wenigstens, dass wir hier sitzen und dass wir auch über die Regionalliga reden, ist eine positive Veränderung. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass sprachlich und politisch wir vor Entwicklungen stehen, die nahe Demokratie gefährdend sind. Und deswegen sagte ich vorhin, die Wurzel ist für mich ein Chauvinismus. Und ich meine damit keinen männlichen Chauvinismus, sondern der feste Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Und deswegen denke ich auch, dass ein solcher Glaube, der nicht von der Gleichwertigkeit von Menschen ausgeht, dass der eben jüdische Gemeinden genauso gefährdet wie dunkelhäutige Menschen. Und ich glaube, dass es eben auf zwei Ebenen dringender Handlungen bedarf. Zum einen die Ebene, die Sie benannt haben, nämlich die formale Ebene der Parteipolitik, des unbedingten Durchgreifens der Vereine und Verbände. Und ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, dass sich gerade in Italien noch immer faschistische Fanclubs totlachen, ja, statt das ernst zu nehmen und zu spüren, dass es ernst gemeint ist. Ich glaube aber eben auch, dass wir genau jetzt jeden von uns brauchen, der, wenn er in der Straßenbahn hört, wie ein Muslima angefeindet wird, dagegen aufsteht.
Also das ist das Stichwort Zivilcourage. Der Bundesaußenminister Heiko Maas hat es mal so genannt, wir müssen vom Sofa hochkommen. Jetzt haben Sie gerade Italien angesprochen, Frau Franke. Da möchte ich mal einen Lösungsvorschlag mit in die Diskussion mit einbringen. Dort hat nämlich der Verbandschef gesagt, man könnte jeden rassistischen Fan im Stadion verfolgen. Dazu sollen künftig Video- und Tonaufnahmen genutzt werden. Ähnlich wie bei der Überprüfung von Schiedsrichterentscheidungen durch den Videoassistenten. Ist das eine denkbare Lösung? Frage in die Runde.
Also ich weiß nicht, ob man das durchsetzen kann, aber Fakt ist, man kriegt diese Fälle mit. Die Schiedsrichter sind doch eine Instanz, die eine gewisse Entscheidungsgewalt hat.
Genau.
Und ich finde, dass wenn so ein Vorfall stattfindet in einem Stadion, dass man zuerst das Spiel unterbricht, um den Mannschaften die Gelegenheit zu geben, sich zu fangen. Der Heimverein oder Auswärtsverein hat die Möglichkeit, vielleicht darauf zu reagieren. Und wenn das wiederholt wird, müssen die Strafen drastischer werden. Ich finde, nichts wird mehr helfen als einfach Punkteabzug. Und ich bin froh, dass mittlerweile es Mannschaften gibt, die wirklich das Spiel unterbrechen, auf den Schiedsrichter einwirken. Die Strafen müssen einfach drastischer werden. Es müssen Konsequenzen da sein, klare Konsequenzen. Jeder Verein, der sowas zulässt, muss etwas zu verlieren haben, sonst wird es nicht besser werden.
Ich stimme Ihnen völlig zu und man kann das nicht an die Spieler delegieren und sagen, toll, wenn die Spieler sich engagieren, da gibt es Funktionärsjob und Ihren Ausführungen stimme ich vollständig zu.
Man kann ja auch die Angst haben, dass sich dann die Rassisten auf den Rängen eigentlich freuen und sich durchgesetzt haben, Frau Lazar. Ist das eine Gefahr?
Das kann es ja nicht sein, wenn Leute sich wehren und Mannschaften, dass die dann nicht nur bestraft werden, sondern dass diejenigen, die dann entsprechend rassistisch gerufen haben, dass die sich dann noch eben im Recht fühlen und meinen, jetzt haben wir es geschafft, die sind vom Platz gegangen, die Punkte liegen jetzt bei uns.
Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass Spielabbruch und Punktabzug sozusagen auch noch Leute motiviert, sowas
eben
zu tun. Ne?
Ja.
Sie haben das Sportgespräch im Deutschlandfunk heute zum Thema Rassismus im Fußball. Wir müssen noch auf den wohl populärsten Fall des Jahres zu sprechen kommen, nämlich auf den Fall Clemens Tönnies. Ich werde jetzt das Zitat nicht mehr wiederholen. Ich denke, das ist allseits bekannt. Aber Frau Franke, ich fange bei Ihnen mal an.
Das hatte ich befürchtet.
Ja, welchen Schaden hat das angerichtet bei Ihnen im Verein auch oder generell auch in dieser Debatte?
Ich möchte ungern über den Schaden im Verein reden, weil das tatsächlich, glaube ich, ziemlich ausdiskutiert ist und ich glaube, die Repräsentanten des Vereins inzwischen auch gemerkt haben, wie unklug das auch war. Und das tatsächlich das Spannende ist die Debatte selber. Deswegen sage ich auch, ich möchte lieber über Rassismus als über Clemens Tönnies reden. Die Debatte
ist das geteilt? Also ist das getrennt voneinander?
Nö, ganz einfach, weil ich die Person nicht überhöhen möchte.
Ah ja, okay.
Das ist schon eine strategische Aussage, dass mir das Thema wichtiger ist als die Person. Was ist passiert? Wir haben gerade seitens der Schalker Fan-Initiative natürlich einen unglaublichen Medienansturm erlebt, ist ja klar. Wir sind 92 als Schalker gegen Rassismus gegründet und wo wir sonst bitteten und bettelten, mit irgendeinem Thema gehört zu werden, interessierte kein Schwein. Und da waren natürlich alle Leitmedien bei uns präsent. Wir haben sehr gezielt und sicherlich nur teilweise diese Gesprächsangebote wahrgenommen und sind dafür massiv angegangen worden, das sei eine soziale Hetzjagd. Und jetzt auf einmal würde man sich in die Medien drängen. Das heißt, der Teil der Debatte zielte überhaupt nicht mehr darauf zu sagen, was ist Rassismus, wie gehen wir damit um, sondern es war ein reiner Mediendiskurs. Und ich habe auch noch nie so eklige Anfeindungen bekommen für die schlichte Arbeit zu sagen, diese Aussage war rassistisch. Wir haben dann, nachdem der Ehrenrat von Schalke dazu eine andere Meinung hatte, ja einen offenen Brief geschrieben an die Ethikkommission des DFB, die wiederum eine andere Meinung hatte, nämlich sagte, natürlich war diese Aussage sehr klar rassistisch. Herr Tönnies konnte uns aber davon überzeugen, dass er kein Rassist ist. Gut. Noch immer viel interessanter ist doch dann darüber zu reden, was ist denn bitte Rassismus? Wie ist er begründet? Und was wollen wir dagegen tun? Und auch dieses Thema ist anscheinend völlig untergegangen. Ich komme auf den von mir heute gerne benutzten Begriff Chauvinismus zurück, wenn nämlich im Nachgang dann gesagt wird, Afrika, ein wunderbares Land, wir müssen ihnen helfen. Dann sind wir doch wieder beim Chauvinismus. Ich mache Entwicklungszusammenarbeit und habe eine sehr klare Meinung dazu, was Zusammenarbeit ist und ob ich irgendwo hingehen kann und sagen kann, ich komme und helfe euch. Und das ist die spannende Haltung.
Also da verschwimmen natürlich auch die Grenzen. Herr Thiam, wie haben Sie diese ganze Debatte um den Fall Tönnies beobachtet?
Ja, ich kann Frau Franke verstehen, wobei ich habe so eine bisschen andere Sicht auf diese Geschichte. Ein Mann wie Herr Tönnies hätte sich hinstellen können nach seiner Aussage und sich einfach entschuldigen können. Entschuldigen bei den Menschen, die er beleidigt hat. Ganz einfach. Es tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint, aber ich entschuldige mich bei allen, die ich getroffen habe. Und diese Aussage hat mir gefehlt.
Und die fehlt mir immer noch.
Und deswegen bin ich eigentlich so sauer über diese ganze Thematik. Ich schätze den Verein Schalke 04 wirklich sehr. Ein sehr guter Freund von mir hat da gespielt, Hans Sapai, und hat mir tolle Dinge erzählt, Asamoah. Also sind Jungs, die man kennt, die wirklich sehr, sehr viel Positives über diesen Verein erzählen. Aber da haben wir doch das Grundübel. Ein wohlhabender Mann wie Herr Tönnies, der eine Machtfülle hat, der ein hochintelligenter Mann ist, der so viele Möglichkeiten hat, haut so einen Spruch und nicht unter Fußballfans an der Theke oder sonst was raus. Dieser Spruch wird medial aufgegriffen und dann stellt sich ein Ehrenrat da und sagt, nein, dieser Spruch war nicht rassistisch. Dass der Tönnies sich 3 Monate rauszieht, wahrscheinlich war der irgendwo auf der Karibik schippern und hat Sachen gemacht, die wir uns alle zusammen nicht erlauben können, und kommt dann irgendwann wieder und die Sache ist gegessen. Das ist eine Frechheit. Und genau das ist der Punkt. Die Leute sehen das. Es hat keine Konsequenz, also null. Und wenn er sich das erlauben kann, brechen wir es mal runter. Dann geht es immer weiter nach unten und der eine kann einen etwas weniger schlimmen Spruch sagen und kommt auch damit durch. Und das ist der Punkt.
Frau Franke wird hier schon ganz unruhig.
Ja, bitte. Spannend ist doch auch, was ist denn Hans Sapai, Klammer auf, dem natürlich auch von mir hochgeschätzten. Wie oft ist der denn bitte angefeindet worden für seine klare Haltung in dieser Causa? Was glauben Sie, wie bei uns die Postfächer vollgelaufen sind und gerade bei meiner Person auch noch mit sexistischen Beschimpfungen, dass die Meinung in dieser Causa klar geäußert wurde? Das heißt, das ist ein zweites spannendes Ding. Das eine ist die ausstehende Entschuldigung und die Haltung der Geschäftsstelle, die sich ja auch nicht entschuldigt hat. Und das Zweite ist aber, und das zeigt eben offensichtlich den Konsens, dass man dann die Leute, die, wenn ein Sapai sagt, ja, ich fühle mich beleidigt, und wenn wir sagen, ja, das ist rassistisch, und wenn wir unsere verdammte ehrenamtliche Zeit opfern, um Medienarbeit zu machen, dafür beschimpft werden. Das war eine unglaubliche Zeit.
Mhm. Frau Lazar, was sagt diese Debatte aus über unsere Gesellschaft und den Status der Rassismusdebatte? Wie weit sind wir da?
Naja, diese ganzen geschilderten Vorkommnisse waren ein sehr typisches Beispiel, wo alles wieder zusammenkam und wir merken, dass wir doch noch nicht so weit sind, wie wir vielleicht gehofft haben. Es hätte auch jemand anders sein können oder es hätte in einem anderen Zusammenhang fallen können. Aber das Problem ist ja immer wieder, eine hochgestellte Persönlichkeit äußert sich und meint dann, das war doch gar nicht so schlimm oder entschuldigt sich nicht. Und andere, die dann eben zu Recht sagen, so geht das nicht, mindestens eine Entschuldigung ist nötig und einsieht, dass es rassistische Äußerungen sind, diese werden dann angefeindet. Diese Beispiele gibt es nicht nur im Fußball, sondern gerade auch im, sag ich mal, großen politischen Rahmen im Grunde genommen jeden Tag. Und das ist eher das Problem. Das ist nur ein sehr bekanntes Beispiel, was eben rausgekommen ist. Aber wenn wir uns in der Politik umschauen, wie häufig ist es so, dass Menschen, die sich gerade eben auch kommunalpolitisch zum Beispiel ehrenamtlich engagieren, die sich für bestimmte Werte in unserer Gesellschaft einsetzen, die werden, ob das nun im Offline-Leben sind, aber eben auch besonders online, die werden doch tagtäglich bedroht und beschimpft auf übelste Art und Weise. Und dass das natürlich Auswirkungen in der Gesellschaft hat, Das ist ja leider das Problem. Und vor allem dann wird gesagt, naja, wenn der oben das machen kann, warum soll ich mich am Fußballspielfeldrand, warum soll ich mich da irgendwie anders benehmen? Und dann heißt es wieder, ja, wir dürfen ja gar nichts mehr sagen und das wird uns alles vorgegeben. Also da bildet sich dann gleich wieder irgendwie eine Verschwörungstheorie ab. Und deshalb ist es so wichtig, dass alle Beteiligten da klare Kante, klare Sprache sprechen, dass da das Team entsprechend auftritt, dann die ganzen Gremien, wie jetzt eben bei Schalke, Aufsichtsrat, Ehrenrat, dass die Politik sich auch zu Wort meldet und die Medien auch entsprechend berichten. Das ist einfach ein Fall, wo wir sehr genau erkennen können, wo wir stehen in der gesellschaftlichen Debatte und dass wir alle Beteiligten in der unterschiedlichen Art und Weise, dass wir noch lange nicht am Ziel sind und dass wir unsere ganze Arbeit weiterhin intensivieren und fortsetzen müssen.
Herr Thiam, zum Schluss die Frage, hätten Sie sich da gewünscht, dass im Fall Tönjes sich auch noch mehr Leute zu Wort melden aus der Welt des Fußballs? Ich hatte manchmal das Gefühl, dass es da so eine gewisse Schweigevereinbarung gab.
Ja, das gibt es oft in der Welt der Großen, leider. Aber wie gesagt, ich bin ja auch einer, der jetzt nicht unbedingt spalten möchte. Ich bin sehr harmoniebedürftig und versuche immer, alle Parteien irgendwie an den Tisch zu kriegen und Lösungen zu finden. Das ist eigentlich mein Naturell. Nur in dem Fall, und das kann man auch gar nicht mehr rechtfertigen, hat einfach diese Entschuldigung gefehlt. Und für mich war das so eine Art, ja, nicht einsehen wollen, dass man einen Fehler gemacht hat. Der Grund dafür ist, man hat sich zurückgezogen, 3 Monate die Ämter ruhen lassen. Und wenn man am Ende schaut, was wurde daraus, was ist gemacht worden? Im Prinzip gar nichts. Er hätte genauso weitermachen können.
Das war das Schlusswort schon in dieser Runde. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Das war das Sportgespräch heute zum Thema Fußball und Rassismus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Pablo Thiam, Integrationsbeauftragter vom VfL Wolfsburg, bei Monika Lazar, Bundestagsabgeordnete von den Grünen, und Susanne Franke, Mitglied und Vorstand der Schalker Faninitiative. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen drei.
Dankeschön.
Danke. Ihnen.